Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einem gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Munde ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.
Danke, Frank. Hat mich beeindruckt, was du gesagt hast. Und gerade der Ausschnitt aus dem Westminster-Bekenntnis, dass das Ziel unseres Lebens ist, dass wir Jesus verherrlichen und uns freuen an ihm, ist super. Eine gute Zusammenfassung und ich glaube, wir fahren gut, wenn wir das auch ausleben. Jesus verherrlichen und uns herzhaft freuen an ihm. Und in meiner Predigt geht es genau darum. Ich werde schwärmen von Jesus. Ich will euch ermutigen, euer Vertrauen noch mehr auf ihn zu setzen. Und einfach auch Mut machen, dass wir uns freuen an ihm, dass wir genießen, was er für uns getan hat. Wir sind im Moment zwischen Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Wir haben so die Hälfte überschritten dieser 50 Tage dazwischen. Und ich möchte gerne einen Text aus der Bibel lesen, der kommt aus der Pfingstpredigt des Petrus und hat ganz viel mit Karfreitag und Ostern zu tun. Etwas fällt mir auf in der Pfingstpredigt. Petrus, es sind 23 Verse sind aufgeschrieben, die diese Predigt enthalten. 2 Dinge sind mir aufgefallen. Petrus schwärmt von Jesus. Es ist interessant, dass er nicht in erster Linie über den Heiligen Geist redet, der eben ausgegossen worden ist, sondern dass er Jesus verherrlicht. Und ich lerne daraus, dass es das Ziel, das Hauptziel des Heiligen Geistes ist, dass Jesus verherrlicht wird. Das steht über allem anderen. Und wenn wir in dieser Haltung leben, geben wir dem Heiligen Geist ganz viel Raum in uns. Ihn ehren, ihn verherrlichen. Jesus war ganz klar Mittelpunkt der Pfingstpredigt. Und das Zweite, das mir auffällt in der Pfingstpredigt, ist, dass Petrus von der Auferstehung von Jesus redet. Die ganze Pfingstpredigt ist ganz klar auferstehungsorientiert. Die Auferstehung war unter den Jüngern ein ganz entscheidendes Erlebnis. Ich will jetzt nicht Karfreitag und Ostern gegeneinander ausspielen. Das sind für mich 2 Ereignisse, die gehören unmittelbar zusammen. Und Karfreitag hätte keine Gültigkeit ohne Ostern und die Auferstehung hätte keine Wichtigkeit ohne den Tod von Jesus. Beides gehört eng zusammen. Aber es ist interessant, wie schlussendlich in der Apostelgeschichte die Auferstehung ein ganz, ganz entscheidendes Gewicht bekommen hat, weil sie sozusagen den Tod des Sohnes Gottes wie beglaubigt hat. Er war nicht ein normaler Mensch. Er war sinnlos und darum hat ihn Gott von den Toten auferweckt. Ich habe mal in einem Bibelstudium die Apostelgeschichte durchgearbeitet und geschaut, wo kommt das Thema Auferstehung überall vor? Und wir merken, dass die Apostelgeschichte gerade auch in den Predigten, die darin festgehalten sind, immer wieder sich um die Auferstehung dreht. Das beginnt schon in der Apostelgeschichte 1. Da haben sie anstelle des Judas einen Nachfolger gesucht als 12. Jünger. Und ein Kriterium war in Apostelgeschichte 1, 22, dieser muss ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Das war für sie das Entscheidende. Es muss ein Zeuge seiner Auferstehung sein. Und dann habe ich mir überall so ein A an den Rand der Bibel geschrieben. Pfingstpredigt des Petrus habe ich bereits erwähnt. Und dann geht es weiter, zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, Vers 15. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Da geht es wieder um die Auferstehung. Bei der Predigt des Petrus nach der Heilung des Lahmgeborenen. Oder Apostelgeschichte 4, da steht in Vers 2, während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Das machte sie zornig. Wäre Jesus im Grab geblieben, wäre das Problem erledigt gewesen. Aber er ist auferstanden und das machte ihnen ganz, ganz fest Mühe. Oder dann in Apostelgeschichte 4, Vers 10, so sage ich allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser Gelähmte gesund vor euch. Gott hat ihn auferweckt. Oder nehmen wir Apostelgeschichte 4, 33. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Zeugnis von der Auferstehung. Er lebt. Und das hat Konsequenzen. Weil Jesus lebt, wird einmal jeder Mensch vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Da kommen wir nicht darum herum. Weil Jesus lebt, hat er gezeigt, dass er Macht hat über den Tod. Und es ist bezeichnend, dass Menschen den Fragen um den Tod ausweichen, nicht gerne darüber reden. Man will das am liebsten verdrängen, man hat Respekt davor. Ui, was könnte nach dem Tod kommen? Und ich staune immer wieder, was für einen Glauben Menschen haben. Die legen sich eine eigene Variante zurecht, was nach dem Tod passiert. Bei mir, ich werde einmal nicht auferstehen, ich werde einmal nicht vor einem Gott stehen müssen und Rechenschaft ablegen und so weiter. Und dann glauben sie an ihre eigene Überzeugung. Finde ich ja Wahnsinn. In der entscheidendsten Frage, die es überhaupt gibt, was kommt auf mich zu? Was geschieht nach dem Tod? Da legt man sich irgendetwas zurecht und glaubt daran und beruhigt sich selbst, wie wenn man eine Beruhigungspille schluckt. Oder Apostelgeschichte 5. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Ein interessanter Ausdruck. Sprecht über das Leben. Jesus ist von den Toten auferstanden. In Vers 30, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Und so weiter. Also, die Pfingstpredigt des Petrus war Jesus-orientiert und auferstehungsorientiert. Ganz wichtig, dass wir das wissen. Und beides ist ein Ziel des Heiligen Geistes in uns, dass auch unser Leben Jesus-orientiert ist und auferstehungsorientiert. Entschuldigung, ich habe so ein bisschen einen Hustenreiz. Danke fürs Wasser. Ich habe den Reiz runtergeschluckt. Kann man. Schön, wenn es geht. Jetzt Apostelgeschichte 2. Jetzt will ich einen Vers lesen aus der Pfingstpredigt. Und zwar das in Vers 24. Apostelgeschichte 2. Da sagt Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Eine göttliche Unmöglichkeit. Hier steht etwas, das nicht möglich war. Es gibt ja diese Stellen in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, wo steht, bei Gott sind alle Dinge möglich oder bei Gott ist nichts unmöglich. Zum Beispiel in Jeremia 32, dort betet Jeremia in Vers 17, Gott, bei dir ist nichts unmöglich. Und 10 Verse später, in Vers 27, antwortet Gott ihm, habe ich Jesaja gesagt, es ist Jeremia, Gott antwortete Jeremia in Vers 27, Kapitel 32, es stimmt, Jeremia, bei mir ist nichts unmöglich. Finde ich so schön. Diese Zwiesprache zwischen Jeremia und Gott. Jeremia, der sagt, Herr, bei dir ist nichts unmöglich. Und Gott antwortet, es stimmt, bei mir ist wirklich nichts unmöglich. Ähnlich in Matthäus 19, bei diesem reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt mit der Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe. Und Jesus ist sehr besorgt um ihn, weil er reich war und nicht bereit war, seinen Reichtum zu teilen oder weiterzugeben. Und er machte dann eine Aussage, wo die Jünger fragt, ja, und ist es dann überhaupt möglich, dass sein Reicher gerettet wird? Und Jesus sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ist ja eigentlich wunderbar, auch für unsere Gebete. Aber etwas ist bei ihm nicht möglich. Und darum geht es mir, etwas ist nicht möglich. Und wenn ihr das begriffen habt, habt ihr sehr viel begriffen vom Evangelium. Nämlich, was Petrus sagt, es war nicht möglich, dass er vom Tod behalten wurde. Der Tod hatte keine Macht über Jesus, sondern das Leben hat über den Tod gesiegt. Es war nicht möglich. Und jetzt will ich gerne mit euch 3 Gründe anschauen, auf die ich gekommen bin, warum es nicht möglich war, dass Jesus im Grab geblieben ist, dass er nicht auferstehen konnte. Der erste Grund ist, weil im Alten Testament seine Auferstehung bereits vorausgesagt wird. Die Propheten haben darüber gesprochen. Ich habe schon erwähnt, die Pfingstpredigt, die geht über 23 Verse. Stellt euch vor, ganze 12 Verse dieser Predigt handeln, das sind Zitate aus dem Alten Testament von Propheten. Der hat das gesagt, Joel hat das gesagt, bei David steht das, im Psalm 16 steht das. Da wird immer wieder Bezug genommen auf das Alte Testament. Und ich finde das enorm spannend. Erstens einmal dieses Vertrauen, das Petrus in das Wort Gottes hat. Er zitiert Altes Testament. Und damit natürlich auch können wir sagen, die Wichtigkeit für den Heiligen Geist, der Petrus in der Predigt geleitet hat, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist führt uns immer zu einem vollständigen Vertrauen in das Wort Gottes. Und hier geht es um das Alte Testament. Man hätte sagen, ja, ist Altes Testament und da gibt es auch Aussagen, die stimmen nicht so genau. Vielleicht könnt ihr euch an meine Predigt erinnern, die letzte Predigt über Jona und Jesus. Und wie schnell, dass man Jona und das Wunder mit dem Fisch in Frage stellt. Jesus nimmt ja Bezug darauf und sagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in diesem Fisch war, so wird der Sohn des Menschen, er hat sich selbst gemeint, 3 Tage und 3 Nächte in der Erde sein. Jesus hat auch an die Propheten geglaubt, sogar an einen Jona. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir da alles in Frage stellen. Werner Gitt hat einmal einen Bibellehrer zitiert, der hat in der Bibel geforscht und ist auf 3268 Prophezeiungen im Alten Testament gestoßen, die sich bereits erfüllt haben. Ist ja Wahnsinn, können wir sagen. Ist ja unglaublich. Aber das soll uns ermutigen, dass wir der Bibel vertrauen. Denn wenn wir vertrauen darauf, dass sich Prophezeiungen erfüllen, vertrauen wir nicht nur auf jene, die sich schon erfüllt haben, sondern auch auf jene, die sich erfüllen werden. Und darum geht es. Es geht nicht nur um die Auferstehung von Jesus, sondern auch um seine Wiederkunft und um unsere Auferstehung. Denn das hängt ja alles zusammen. Also, der erste Grund, warum Jesus nicht vom Tod behalten werden konnte, ist, weil es die Propheten vorausgesagt haben. Und da will ich eine ganz interessante Stelle mit euch lesen in Lukas 24. Lukas 24, da ist Jesus nach seiner Auferstehung mit zwei Jüngern unterwegs. Man nennt sie die Emmaus-Jünger. Sie waren auf dem Weg nach Emmaus und sie wussten nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden war und waren sehr traurig. Und da hat sich Jesus zu ihnen dazu getan, ist mit ihnen unterwegs gewesen und was er ihnen erklärt hat, er hat über die Auferstehung gesprochen. Er hat nicht gleich gesagt, ich bin's, seht mich an, ich bin auferstanden. Ich weiß nicht, die wären vielleicht fast zu Tode erschrocken, dass das Jesus ist. Aber sie haben es nachher nachträglich erkannt. Und jetzt seht mal, was hier steht. Vers 25. Er sprach zu ihnen, ihr Unverständigen und im Herzen Zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also Jesus hält diesen zwei Jüngern vor, dass sie unverständig sind und im Herzen Zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ihm ist es wichtig, dass wir alles glauben in der Bibel, was die Propheten gesagt haben. Das ist entscheidend. Und dann geht es weiter. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Wow! Schade, konnte ich da nicht dabei sein. Das hätte mich interessiert. Das ist ja faszinierend. Wenn Jesus beginnt bei Mose, beim ersten Mose, und geht so durch die ganze Bibel und nimmt alle die Stellen, die von ihm handeln. Und ich glaube, das sind viel mehr, als wir alle denken. Ich meine schon im ersten Mose, wo nach dem Sündenfall es um die Schlange geht, die der Nachkomme der Frau den Kopf zertreten wird, ist eine prophetische Aussage im Hinblick auf Jesus. Und wenn ihr euch erinnert an meine Jona-Predigt in 1. Mose 1, 21, wo als einziges Tier unter den vielen Tausenden von Tieren, die Gott erschaffen hat, es gibt schon nur 160 Wildbienen. Stellt euch das vor. Oder 400 Sorten Akazien. Das ist wahnsinnig. Und was Gott da alles erschaffen hat, und das einzige Tier, das erwähnt wird mit Namen, ist nicht der Elefant und nicht die Maus und nicht der Hund oder der Hamster oder was auch immer, sondern ist ein Meeresungetüm. Das einzige Tier. Und das wird im Psalm 148 wiederholt. Ich mache selber schnell eine Wiederholung. Im Psalm 148, da werden alle Geschöpfe gepriesen, die Pflanzen, die Tiere, der Mensch, was Gott alles so wunderbar gemacht hat. Das einzige Tier, das mit Namen erwähnt wird, ist das Seeungetüm. Im Hebräischen Tanin. Und nicht Dag, der normale Fisch. Und genau dieses Seeungetüm taucht buchstäblich wieder auf bei Jona und verschluckt ihn. Und Jesus macht hier den Bezug, ihr seht, wie schon in 1. Mose 1 ein Tier erwähnt wird, das eine entscheidende Rolle spielen wird in einem Ereignis, das wiederum ganz klar prophetisch hinweist auf Jesus. Ich finde das einfach faszinierend. Und ich glaube, innerlich seid ihr schon vom Stuhl aufgestanden. Es muss uns bewegen. Es ist so einmalig, so faszinierend. Und ich mache euch Mut, dass ihr auch das Alte Testament nicht vernachlässigt. Ich habe in den Vorlesungen immer das Alte Testament geliebt, weil da so viele Schätze drin sind. Und wenn wir staunen können, welche Zusammenhänge da sind und in unserem Vertrauen auch in das Alte Testament gestärkt werden. Denn das Neue baut darauf auf. Genauso wie die Gemeinde aufbaut auf Israel. Das hängt alles zusammen. Okay, also ich wiederhole nochmal. Der erste Grund, die Propheten haben es vorausgesagt, dass Jesus auferstehen wird. Und darum war es nicht möglich, dass er im Tod blieb, weil es die Propheten gesagt haben. Vertrauen wir den Propheten. Alles, was sie über die Zukunft sagen, wenn Jesus wiederkommt, wird genauso geschehen, wie sie es gesagt haben. In der Pfingstpredigt des Petrus zitiert er aus Joel 2, je nach Bibelübersetzung Joel 3. Und er zitiert, dass Sonne und Mond sich verfinstern werden, die Gestirne werden vom Himmel fallen. Schon in der Pfingstpredigt spricht er die Wiederkunft von Jesus an und macht hier schon wieder einen weiteren Bogen, weil die Propheten es vorausgesagt haben. Und Pfingsten ist nur eine Teilerfüllung von Joel 2 oder Joel 3. Okay, seid ihr noch dabei? Jetzt kommt der zweite Grund, warum Jesus nicht im Tod behalten werden konnte. Der zweite Grund ist, weil es Jesus gesagt hat. Jesus hat das von sich selber gesagt. Ein paar Mal. Der Sohn des Menschen, ich werde überliefert werden, ich werde sterben, aber ich werde am dritten Tag auferstehen. Hat er ein paar Mal gesagt. Und das erste Mal schon in Johannes 2. In Johannes 2, da beginnt Jesus seinen Dienst, und er macht das erste Wunder an einer Hochzeit. Er zeigt damit auch, wie wichtig ihm ist, dass wir, wenn wir verliebt sind, heiraten. Ich sage das mal so, okay? Und nicht zusammenleben. Er war an einer Hochzeit. Das ist meine Interpretation gewesen. Aber nicht die einzige Stelle, die dazu aufhört. Und er war an einer Hochzeit, hat aus Wasser Wein gemacht. Und das war sein erstes Wunder. Und kurz darauf sagt er etwas, ich will euch das lesen, in Johannes 2, nach dieser Hochzeit. Da treibt er Händler aus dem Tempel und macht sich sehr unbeliebt. Jesus hat ja das zweimal gemacht. Am Anfang seines Dienstes ging er in den Tempel und hat die Händler rausgeworfen, und am Palmsonntag ging er wieder in den Tempel. Das ist höchst interessant. Und hier sagt Jesus zu denen, die ihm zuhören, brecht diesen Tempel ab, Vers 19, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Sie glaubten erst, als es geschehen war. Und Jesus hatte Geduld und Erbarmen mit ihnen. Und wichtig ist, dass wir nicht erst glauben, wenn es geschehen ist, weil es kann auch zu spät sein, wenn es um unsere Auferstehung geht. Also Jesus hat schon hier gesagt, brech diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und sie haben gedacht, dieser Tempel ist ja gar nicht möglich, 46 Jahre ist daran gebaut worden. Und Jesus redete von seinem eigenen Körper, von ihm selbst. Und sagte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Also die Jünger hätten das von Anfang an schon gewusst. Man kann sagen, gleich zu Beginn in den ersten Wochen seines Dienstes hat er das klar gemacht. Weil Jesus es sagt. Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und man hat ihn nie eines Fehlers überführen können. Alles, was er gesagt hatte, war total zuverlässig, vertrauenswürdig und wahr. Und das finde ich so wichtig. Er hat ja von sich selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Meine 3 Punkte könnte man auch so aufteilen. Punkt 1, die Propheten zeigten den Weg. Jetzt spreche ich über Jesus als die Wahrheit. Er hat immer die Wahrheit gesagt, das hat die Leute auch so fasziniert an ihm. Weil sie wussten, was Jesus sagt, das stimmt, das ist wirklich so. Und auch hier in diesem Zusammenhang, Jesus hat seine Auferstehung vorausgesagt und weil er es gesagt hat, ist so gekommen. Man hat ihm vertrauen können. Also man hat sozusagen Gift darauf nehmen können, dass das, was Jesus sagt, wirklich sich erfüllt. Ist nicht ein schöner Begriff, vielleicht am falschen Ort, aber ihr wisst genau, was ich meine damit. Da gibt es nichts zu rütteln. Jesus ist und bleibt die Wahrheit. Wenn ihr mal Lukas 23 anschaut, das könnt ihr mal für euch machen. Ich lese daraus ein paar Beispiele. Gerade dem Arzt Lukas war es extrem wichtig, dass Jesus fehlerlos lebte und nur die Wahrheit sagte, als er auf dieser Erde war. Zum Beispiel das Verhör von Jesus. Höchst erstaunlich, was Lukas hier betont, was wir in den anderen Evangelien nicht so finden, weil sie andere Aspekte betont haben. Vers 4, Pilatus aber sprach zu den Hohenpriestern und den Volksmengen, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Der hat nie einen Fehler gemacht, nie etwas Falsches gesagt, nie Wort gebrochen. Oder Vers 14, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden. Da kommt es wieder. Oder Vers 15, worin ihr ihn anklagt, aber auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt und siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan. Vers 22, was hat dieser denn Böses getan? Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Wort von Jesus am Kreuz. Und dann der eine, der neben Jesus gekreuzigt wurde, wir sind mit Recht verurteilt worden, wir haben empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Das ist in einem Kapitel. Und dann Vers 47, dieser Mensch war gerecht, das sagte der Hauptmann, der am Schluss beim Kreuz stand, ist enorm. Und ich will euch Mut machen, dass wir Jesus, ich sag mal, bedingungslos vertrauen. Einfach so. Einfach vertrauen. Auch in den Fragen, wo wir keine Antworten haben. Einfach ihm vertrauen. Ihn verherrlichen und freuen an ihm. Das ist ein super Motto. Nehmt doch das mit. Dann habt ihr alles begriffen, was ich euch mitgeben will. Das ist das Zweite, weil Jesus selber die Wahrheit ist und seine Auferstehung vorausgesagt hat, konnte er vom Tod nicht behalten werden, wie das steht in Apostelgeschichte 2. Und jetzt noch der dritte Grund. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Jesus ist das Leben in Person. Er ist das Leben, er ist Gott, er ist Teil der göttlichen Dreieinigkeit, eine Person dieser Dreieinigkeit und in ihm, heißt es in der Bibel, ist alles erschaffen worden im Himmel und auf der Erde. In ihm, damit er in allem den Vorrang hat und alles weist auf ihn hin und alle werden sich einmal vor ihm verbeugen, weil er der Fürst des Lebens ist. Das hat mich mega ermutigt, weil ich gemerkt habe, mein Leben, das habe ich nicht mir selber geschenkt, sondern das ist ein Geschenk von ihm. Ich würde nicht leben, wenn Jesus mich nicht gewollt hätte. Schon bei der Zeugung hat er darüber gewacht, hat mich entstehen lassen. Und jedes von euch hat sein Leben Jesus zu verdanken. Jeder Mensch auf dieser Erde, und wenn es Milliarden sind, hat sein Leben Jesus zu verdanken. Wir sind in ihm erschaffen und er ist der Fürst des Lebens. Und er ist auch der, der unser Ablaufdatum bestimmt hat, wie lange unser Leben geht. Die Länge unseres Lebens hängt nicht ab, ich sage das bewusst mal so, davon, wie gesund wir sind oder was für Diagnosen wir haben, ob wir irgendwo verunfallen, tödlich, sondern die Länge unseres Lebens hängt vom Willen Gottes ab. Jesus ist auch nicht gestorben, weil man ihn gekreuzigt hat, sondern er ist gestorben, weil Gott das zugelassen hat und er unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat. Das war die Ursache. Und ich finde das ganz wichtig. In Apostelgeschichte 3, Vers 15, da steht, den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Jesus ist der Fürst des Lebens. Und jeder Mensch, der sich mit seiner Zukunft beschäftigt und der Frage, was nach dem Tod kommt, tut gut daran, wenn er sich an Jesus orientiert. Sonst werden wir nie diese Sicherheit haben, bin ich gerettet oder nicht. Das ist etwas, was uns auszeichnet. Frag mal Menschen, mit denen ihr in Kontakt seid, ob sie wissen, dass Gott sie annimmt, wie sie sind, wenn sie einmal vor ihm sterben, vor ihm stehen. Eine interessante Frage. Den Fürst des Lebens habt ihr getötet. Eine meiner Lieblingsstellen steht in 1. Johannes 5. Dort gibt Johannes den Grund an, warum er den 1. Johannesbrief geschrieben hat. Und dieser Grund lautet, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das war der Grund. Gott will, dass wir die Gewissheit haben, dass wir durch Jesus ewiges Leben haben. Und wenn du in dieser Frage noch hin und her gerissen bist, tust du gut daran, dass du einfach Jesus vertraust. Denn gerade anschließend kommt der Vers, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, den Sohn Gottes, der hat das Leben nicht. Also die Frage, ob wir gerettet sind oder nicht, hängt alleine an unserer Beziehung zu Jesus ab. Und das finde ich genial. Jesus genügt. Er genügt, damit wir diese Sicherheit bekommen können. Wer Jesus hat, hat das Leben. Er hat den Tod besiegt. 1. Johannes 4,4, auch im 1. Johannesbrief. Der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Und wisst ihr, wen Johannes meint? Der in euch ist, ist Jesus durch den Heiligen Geist. Der in der Welt ist, ist Satan. Und Jesus ist stärker, ist mächtiger als Satan. Da gibt es keine Diskussion. Satan ist bereits besiegt. Und denkt daran, auch Satan ist nur ein Geschöpf. Er war nicht von Anfang an. Er wurde auch erschaffen. Ich sage es mal so, er hat auch das Leben von Gott bekommen, ursprünglich mit einer ganz anderen Absicht und hat sich über Gott erhoben. Und Jesus ist stärker als Satan, als alle Macht des Bösen. Und ich möchte euch damit einfach auch Mut machen. Das ist der dritte Grund. Jesus ist der Fürst des Lebens. Und ich will das gerade auch jenen zusprechen unter euch, die schon etwas älter sind, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ihr in den nächsten Jahren zu Jesus heimgerufen werdet, dass ihr einfach euch festhaltet an dieser Gewissheit, Jesus, du bist von den Toten auferstanden, du hast den Tod besiegt, du lebst in mir und darum werde auch ich den Tod durch dich besiegen. Ich werde auferstehen. Das ist doch gute Nachricht, oder? Ich war gestern in Wolfhalten an einer Beerdigung, hat mich tief beeindruckt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Wilbert von Laake kennt. Er ist von Jesus heimgerufen worden. Er hatte einen bösartigen Tumor mit Ablegern, lange mit Schmerzen gekämpft und mit Hoffnung und Verzweiflung menschlich gesehen, aber hat sich an Jesus festgehalten. Und wisst ihr, was sein Lebensmotto war? Und das hat er ganz vielen gesagt, die ihn besucht haben, auch als er krank war. Gott ist gut. Immer. Gott ist immer gut. Das ist, wenn er am Wirken ist, dann kommt es gut. Überlassen wir es ihm, vertrauen wir ihm. Sein Plan ist gut, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Ich habe viele offene Fragen, ganz viele. ich beschäftige mich mit vielen Baustellen zurzeit, wo ich auch Gott nicht verstehe. Ich begleite auch eine Person, die ist todkrank und noch könnte meine Tochter sein. Dieses ganze Elend ist Wahnsinn. Und ich sage nicht mehr darüber, ist gar nicht nötig. Und diese Hoffnung, die wir in Jesus haben, die ist entscheidend. Und ich will das euch zusprechen, so wie mir eine Frau das einmal gesagt hat auf dem Sterbebett: Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe höchstens Angst vor dem Sterben. Denn die wichtigsten Dinge im Leben können wir ja nicht üben. Wir konnten nicht üben, geboren zu werden. Die Mütter unter uns konnten bei der ersten Geburt nicht üben, wie das geht. Das Kind kommt dann einfach und man muss es einfach auch ertragen. Wir können auch nicht üben, zu heiraten. Gott mutet uns das zu, dass wir diesen Schritt in Verantwortung vor ihm tun und auch vertrauen, dass er mit uns ist. Wir konnten nicht üben, Kinder zu erziehen. Wir konnten auch nicht üben, zu sterben. Und darum ist es begreiflich, da habe ich auch Respekt. Wie geht es dann bei mir? Welchen Weg gehe ich, bis ich dann wirklich auch bei Jesus bin? Muss ich noch leiden oder darf ich einfach einschlafen? Das sind ja so die Fragen, die man beschäftigt. Und das ist schön, wenn wir einfach Gott vertrauen können. Er wird es gut machen, er hat einen guten Plan, Gott ist gut immer. Und was entscheidend ist, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Der Tod wird in meinem Leben nicht siegen. Es ist unmöglich, dass Jesus vom Tod behalten wurde. Und es ist unmöglich, dass ein Mensch, der Jesus vertraut hat, vom Tod behalten wird. Ist unmöglich. Es gibt nichts, das uns trennen kann von der Liebe Gottes. Auch nicht der Tod. Ist doch gute Nachricht. Das ist eigentlich das, was ich euch weitergeben wollte. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, dass die Pfingstpredigt des Petrus nach der Ausgießung des Heiligen Geistes vor allem zwei Schwerpunkte hat, die auffallen. Der eine Schwerpunkt, er schwärmt von Jesus. Jesus ist Mittelpunkt. Und der zweite Schwerpunkt, er spricht über die Auferstehung. Das ist für ihn entscheidend. Und ihr seht das als roten Faden quer durch die Apostelgeschichte, dass immer und immer wieder die Auferstehung das zentrale Thema war. Auch schon bei der Wahl eines Nachfolgers von Judas als Apostel. Und dann haben wir gesehen, dass Jesus nicht von den Toten behalten werden konnte, aus drei Gründen, die ich herausgefunden habe. Das erste, Prophetie. Pfingstpredigt hat mehr als die Hälfte der Verse Zitate aus dem Alten Testament. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Weg, Wahrheit und Leben. Und es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Es lohnt sich unbedingt, unbedingt, ihn verherrlichen und uns an ihm freuen. Ja, Jesus, das will ich noch viel mehr tun. Mich einfach an dir freuen. Die Freude an dir ist unsere Stärke. Und ich will dich verherrlichen. Ich will, dass du in mir noch mehr Raum bekommst. Jesus, ich will dir noch mehr vertrauen. Du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Ich ehre dich. Amen.